In all der Zeit haben wir als Produktwerker ganz besonders von der Community profitiert. Wir haben dort viel voneinander und auch miteinander gelernt. Und um diesen Austausch mit der Community geht es auch genau in dieser Folge. Und zwar in ihre Bedeutung für die jeweiligen Product Owner. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge und hoffen auf jede Menge hilfreiche Impulse, die wir euch mit dieser Folge geben können.
Wir drei Produktwerker werden immer häufiger als Impulsgeber in Organisationen geholt, sei es mit einem Talk oder in anderen Formaten. Und dort stellen wir fest, dass einer der Gründe ist, dass die POs in diesen Organisationen selber nicht wirklich nach außen gehen und vielleicht auch gar nicht so viel Austausch mit anderen Product Ownern außer in ihrer eigenen Organisation haben. Und wir wollen darüber heute halt reden und gucken, was gibt es dafür für Gründe, dass ich vielleicht eher als Einzelkämpfer unterwegs bin, aber natürlich auch gucken, was man eventuell auch als Product Ownerin dagegen tun kann und wie man aktiv mehr Austausch und vielleicht mehr Inspiration sich holen kann. Und wenn ich sage wir, bin ich nicht alleine hier, sondern der Tim ist an meiner Seite. Hallo Tim.
Hallo Olli.
Lass uns aber mal ein bisschen weiter zurückgehen als die Geschichte, die ich gerade als Impulsgeber erzählt habe. Wie ist dir denn so persönlich ergangen, als du Product Owner wurdest mit Kontakt nach außen oder Inspiration holen? Kannst du da was teilen?
Naja, bei uns damals ist die Geschichte so gelaufen wie in vielen Organisationen. Irgendwie hieß es, wir müssen jetzt agil werden, wir müssen Scrum machen. Da sind jetzt die meisten Organisationen schon längst durch. Bei uns war das so Ende 2011, Anfang 2012. Und dann war dieser Umbau und ich war ja sowohl dann Head of Product, aber ich habe auch selber aktiv als Product Owner in verschiedenen Teams gearbeitet. Und das war ein Fulltime-Job. Und dann habe ich eben so gemerkt, naja, es gab so die ersten Meetups oder Scrum-Tisch und Konferenzen. Ich habe die wahrgenommen. Also erstmal hat es gedauert, bis ich die wahrgenommen habe. Dann habe ich die wahrgenommen und dann habe ich mir mal vorgenommen, da mal hinzugehen. Und faktisch habe ich es nie geschafft. Das heißt, ich fühlte mich zu wenig energiegeladen am Ende des intensiven Arbeitstages als Product Owner. Ich dachte, ich muss noch mal einen Backlog vorbereiten für den nächsten Sprintwechsel. Da habe ich jetzt keine Zeit zu und so weiter. Also alles Gründe, wo ich sage, so richtig in die Community-Arbeit habe ich erst reingefunden, nachdem ich diesen Job verlassen hatte und dann eben auch den Wert selber für mich in der Community gefunden habe. Und seitdem nutze ich das, also jetzt so ziemlich genau seit 10 Jahren, super intensiv.
Mir ist ähnlich ergangen, ist ganz spannend. Und wir hatten in dem Startup, in dem ich als Product Owner dann unterwegs war, auch eine CSPO-Schulung, ne, ganz offiziell, bei Andy Schlieb, schöne Grüße. Und auch der hat sehr stark motiviert, in der Community unterwegs zu sein und sich da auszutauschen und Erfahrungen miteinander zu scheren. Aber ich habe auch 2 oder 2,5 Jahre bis nach dieser Schulung gebraucht, um diesen Schritt zu machen. Über Gründe können wir ja gleich auch noch mal miteinander diskutieren und drüber nachdenken. Und vielleicht findet sich die ein oder der andere dabei auch wieder. Ich finde es nur so ein bisschen traurig, dass ich so lange gebraucht habe, weil wir merken das zum Beispiel auch an dem Feedback bei unseren Produktwerkern Live-Events, dass wenn jemand sich motiviert, in so eine Veranstaltung mit einzusteigen, da dabei zu sein, dass das Feedback eigentlich immer sehr, sehr positiv ist, bezogen auf andere Product Ownerinnen, Product Owner kennenzulernen oder auch nochmal andere Sichtweisen kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Motivation zu dieser Folge.
Ja, kann man ergänzen, dass man sagt, bei diesen Live-Events, meine Güte, ne, das sind 2 Stunden Zeitinvest, das muss ja eigentlich drin sein, irgendwie mal am späten Nachmittag oder frühen Abend. Aber ich glaube, es ist häufig dieses Gefühl, ich habe doch keine Zeit und das bringt mich jetzt nicht weiter. Ich bin hier mittendrin im Tagesgeschäft. Und ich möchte auch nochmal erinnern, wir haben ja im März die Product Owner Days mit ausgerichtet, also mit Heise, D. und IX. Und ganz offensichtlich war das Feedback bei vielen dieser über 200 Teilnehmenden, wow, das Beste war, mal mit anderen POs zu quatschen. Also nicht nur das Beste, es gab auch andere super Sachen, aber wie wertvoll es war, mit anderen zu quatschen und wenn es nur beim Bierchen nachher war, um zu merken, hey, die haben ja ähnliche Probleme oder hey, die haben ja noch viel größere Probleme, mir geht's ja gar nicht so schlecht. Oder Mensch, da wird die Rolle ja ganz anders interpretiert als bei uns. Das heißt, aus diesem eigenen Saft mal rauszukommen, das halte ich für total wichtig.
Ja, aber das würde ich gerne schon ein bisschen kritisch hinterfragen. Ne? Wir haben die Folge ja so ein bisschen provokant oder fast schon auffordernd, geh raus und hol dir Hilfe irgendwie genannt. Wie sind denn deine Beobachtungen? Machen das Product Owner zu wenig? Oder woran machst du fest, dass sie es vielleicht wenig tun und wir uns eigentlich erhoffen, dass sie da aktiver wären?
Also wenn wir uns die, ich guck mal auf diese agile Blase, ne? Und wie gesagt, seit 10 Jahren da drin unterwegs und ich finde es auffallend, wie vergleichsweise wenig Product Ownerinnen und Product Owner bei solchen Veranstaltungen wie lokalen Scrum-Tischen, wie so einer Agile Cologne, wie Konferenzen und so, wie wenig POs im Vergleich zu Scrum Mastern, Coaches, Teamleads und so weiter sind. Und ja, das ist eher ein subjektives Empfinden und man kann auch sagen, dass da auch wenig Software-Engineers sind, ist auch richtig. Aber letztlich muss man ja sagen, theoretisch müsste es ja gleich viele Product Owner wie Scrum Master geben, jetzt mal ganz platt gedacht. Also müssten auf solchen Veranstaltungen auch A, gleich viel Teilnehmende sein und B, auch die Themen irgendwie angemessen verteilt sein. Und allein an den Themen sieht man auch, dass vergleichsweise weniger da, da sind. So. Und naja, wir haben jetzt ja gerade so Konferenzsaison, Mai, Juni, da findet ja viel statt. Auch explizite produktnahe und Product-Owner-nahe Veranstaltungen. Und diese Spezialsachen wie die Working Products, die gerade letzte Woche war, oder die Product Owner Days im März habe ich schon genannt, die Crafting Products war Ende April.
Das vielleicht kommt auch sowas jetzt. Vielleicht auch sowas wie die Product at Heart, auch wenn es vielleicht nicht so aus der agilen Bubble kommt, sondern eher aus der Produktmanagement-Community. Ne? Also da sind durchaus die ein oder anderen Veranstaltungen. Können wir nachher auch mal gucken, ob wir da noch eine Empfehlung geben, wo man was wie findet. Ne?
Also sagen wir unterm Strich, meine Beobachtung, Scrum Master gehen mehr raus auf Meetups und Co. als Product Owner.
Ja, unterstreiche ich sofort. Haken dran. Woran ich das auch noch festmache, ist auch tatsächlich, ist ja egal aus dem eigenen Gebäude raus, ob man dann wirklich physisch irgendwie zu solchen Veranstaltungen geht. Aber man kann sich natürlich auch an dem Austausch und Diskussionen der Community beteiligen auf anderen Plattformen. Ich sehe auch tatsächlich, dass so etwas wie Twitter oder jetzt X immer weniger Bedeutung hat, auch für mich ganz persönlich. Ne? Also ich habe vor ein paar Jahren noch gesehen, dass dort viel mehr Inhaltliches auch geteilt wurde und wir diskutiert haben. Jetzt kann man sagen, es liegt an Elon Musk, aber das würde ich mal bezweifeln. Vor allen Dingen auch so der deutschsprachige Teil der Community, der da durchaus noch so ein bisschen diskutiert hatte, der Product Owner Community, der findet da in meiner Wahrnehmung wenig bis gar nicht mehr statt. Vielleicht hat sich's aber auch nach LinkedIn verschoben, ne? Also das könnte ja auch eine These sein.
Naja, LinkedIn ist, glaube ich, wenn überhaupt, the place to be, sozusagen, oder die Plattform, die dann viele nutzen. Aber fairerweise muss man auch sagen, viele Product Owner, glaube ich, sind erst gar nicht auf LinkedIn oder haben ein super totes Profil. Man weiß jetzt nicht, ob die dann viel lesen oder mitkriegen. Aber wenn jemand nur so, weiß nicht, 150 oder 200, 300 Kontakte hat, ist das für mich immer ein Zeichen dafür, dass da jemand gar nicht so richtig aktiv ist. Und damit auch einige Diskussionen da nicht, oder Impulse, sagen wir es mal so rum. Ne? Diskussionen sind es vielleicht gar nicht so viele, aber so klar, man kann kritisch über LinkedIn reden, aber ich glaube schon, dass nicht nur wir, sondern auch andere aus der Produktszene oder Product Owner Szene da wertvolle Anstöße geben. Ne? Als Beispiel sei genannt, schönen Gruß an Heiko Stapf, der ja auch hier schon zweimal war. Der teilt sehr regelmäßig sehr wertvolle Impulse und trotzdem wird das, glaube ich, gar nicht so viel wahrgenommen.
Lass uns mal im nächsten Schritt zu möglichen Gründen kommen. Ne? Also warum die Product Owner da draußen sich vielleicht aus unserer Sicht zu wenig Hilfe holen. Ein paar hast du schon angerissen eben, aber was siehst du so als Gründe, die wir so identifizieren?
Ja, also das, was ich eben schon in der persönlichen Erfahrung geteilt habe, glaube ich, gilt. Nach dem Motto, ist die Product Owner Verantwortlichkeit zu stressig? Ist zu viel Arbeit auf zu wenig Schultern verteilt, sodass dann einfach keine Zeit mehr bleibt oder eben auch keine Energie mehr bleibt nach dem Job? Ich habe dann irgendwann für mich selber gelernt, wenn ich mich dann aufraffe und abends mir nochmal einen Tritt in den Hintern gebe, dahin gehe, dass mir das eher Energie bringt. Also ich mit wenig Energie da ankomme und mit viel Energie wieder rauskomme, weil ich einfach Impulse habe. Es kann aber auch sowas, ganz ehrlich, wie Überheblichkeit sein. Ne? Also dieses Gefühl, ich weiß doch, wie der Laden hier läuft, ich habe meinen Job im Griff, ich mache das doch gut, warum soll ich mir Hilfe holen, warum soll ich mit anderen reden, die kennen doch eh nicht mein Business, ich weiß ja am besten, was meine Kundennutzer brauchen.
Ja, spannend, dass du den Punkt ansprichst, weil ich höre ganz häufig, wenn ich mit POs rede, die so zum ersten Mal zu gewissen Veranstaltungen kommen oder bei unseren Live-Events sind, ja, aber mein Kontext und mein Produkt, in dem ich unterwegs bin, das ist halt sehr, sehr speziell, sehr individuell und da kann mir gar keiner helfen. Und ich würde das so ein bisschen bezweifeln, weil ich glaube, über die Jahre auch gemeinsam ja mit dir und Dominik festgestellt zu haben, dass es eigentlich immer die gleichen Fragen sind, wenn man das auf ein gewisses Abstraktionslevel irgendwie hebt. Es geht immer um Priorisierung von Anforderungen, es geht immer um die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern, es gibt immer eine visionäre strategische Ausrichtung, in der ich unterwegs bin und vielleicht so in den letzten 2-3 Jahren um das Thema, wie viel Delivery, wie viel Discovery, ne, und wie mache ich das Ganze denn da so tatsächlich? Und ja, der eigene Kontext ist schon sehr speziell und vielleicht auch einzigartig, aber ich glaube, es macht total viel Sinn, sich die Erfahrung von anderen anzuhören und auf den eigenen Kontext zu adaptieren.
Ja, und dabei könnte man ja genau umgekehrt fragen, warum gehen denn so viele Scrum Master und Agile Master oder Team Coaches raus? Die könnten ja genauso sagen, unser Kontext ist so einzigartig, das kann keiner nachvollziehen. Also von daher, ich finde, die Argumentation zieht einfach nicht. Ich hätte aber vielleicht noch einen anderen Grund, der ein bisschen Dark Pattern sein mag, aber ich habe mehrfach jetzt auch so in Gesprächen gehört nach dem Motto, nee, das ist zwar ganz interessant da, also beispielsweise hier rund um die Crafting Products, tolle Veranstaltung, die das Schwerpunktthema Product Discovery hatte. Und dann habe ich gehört, ja, super Thema, aber interessiert mich eigentlich auch, aber bringt mir eigentlich nichts, wenn ich da mehr lerne, weil wir werden eh keine Product Discovery bei uns machen oder wir brauchen das nicht, weil unsere Feature Roadmap schon komplett voll ist für dieses und eigentlich auch für das nächste Jahr. Und dann stehe ich da so und denke so, ja, okay, das ist aber genau der Root Cause wahrscheinlich von dem Ganzen. Also, anders gesagt, um ein bisschen abstrakt, die Leute sind so zugeballert mit Stakeholder-Anforderungen und ich will das jetzt gar nicht mal bewerten, sondern nur so beobachten, so voll, dass man vielleicht gar keine Zeit hat oder nicht fühlt, Zeit zu bekommen, mal was anderes auszuprobieren, neue Techniken auszuprobieren, sei es jetzt sowas Einfaches vielleicht auch wie Story-Mapping, wie Impact-Mapping, wie Opportunity Solution Tree, solche Sachen, die dann da vielleicht, die man da mitnimmt, aber wo sagt, boah, wo man sich so denkt, so da jetzt so eine neue Praktik noch einzuführen, nee, unser jetziger Prozess mit Anforderungsaufnahme, Aufnahmen in User Stories, Backlog Management und Umsetzung, das ist doch schon anstrengend genug.
Aber da sind wir bei einer spannenden Frage, ne? Was sich für Probleme ergeben, wenn ich halt nicht den Schritt nach außen mache oder wenn ich mir zu wenig Hilfe oder Impulse tatsächlich suche oder die mal gewähren lasse, dass jemand erzählt, wie es woanders ist und was vielleicht geholfen hat. Und so ein paar Punkte kamen gerade auch in dem, was du gesagt hast, ne? Also ich glaube halt, dass es sehr schnell man in die Falle reintappen kann, dass man glaubt, ja, so wie es bei uns läuft gerade, ist der einzige Weg, wie es halt irgendwie so laufen kann. Ne? Und ich brauche einfach Impulse, ich brauche einfach Anregung, selbst wenn ich sie nicht umsetzen kann, sofort in der eigenen Organisation, im eigenen Produktteam, um darüber nachzudenken, ob das, wie man es selber macht, überhaupt gut ist. Und im Zweifel irgendwann zu dem Punkt zu kommen, zu überlegen, ja, jetzt probiere ich es doch mal aus, um vielleicht die eigene Wirksamkeit oder den eigenen Produkterfolg irgendwie steigern zu können. Und ja, ihr seid als POs in meiner ganz naiven Sichtweise auch dafür verantwortlich, dass wir uns hin zu einem besseren Produkterfolg und einer besser laufenden Produktentwicklung hin entwickeln. Und das ist nicht nur die Scrum Masterin, sondern ihr habt natürlich aus eurer Verantwortlichkeit heraus dort auch eine bestimmte Rolle. Und das geht, glaube ich, überhaupt nicht, ohne Impulse und Anregungen sich zu holen.
Ja, das Problem ist im Endeffekt gar keinen Pull-Effekt aus diesen Anregungen zu haben. Ne? Also wie heißt das beim kleinen Prinzen? Wenn du ein Boot bauen willst, dann trommel nicht die Leute zusammen und sammel Holz oder so, sondern mache Lust auf was Neues oder, ne, wie war es, kreiere die Sehnsucht, dass es, dass eine Dynamik ausgelöst wird. Und so ein bisschen würde ich das hier auch übertragen. Also Sachen zu sehen, was es alles so gibt, kann halt anregen zu überlegen, Mensch, machen wir mal was anderes.
Du hast einen Punkt gerade eben auch schon erwähnt. Ne? Ich kann natürlich sehr schnell, wenn wir so featuremäßig unterwegs sind, in so eine reine Fremdsteuerung durch die Stakeholder geraten. Und das ist tatsächlich auch das, was ich mit am häufigsten erzählt bekomme in unseren Live-Events oder auch im Coaching. Ne? Ich kann ja gar nicht selber gestalten und bestimmte Dinge durchsetzen und entscheiden, sondern ich verwalte eigentlich nur das, was mir jemand anders irgendwie gibt. Ja, aber wenn ich halt nicht versuche zu verstehen, wie es anders besser wäre und mich mit dieser Rolle so anfreunde, dann glaube ich, wird es auf Dauer auch schwierig. Ne? Auch persönlich, ne? Emotional und das, was du ja oben auch schon mal gesagt hast, aufgrund der Energie, die ich so habe, um diese Rolle auszuführen, schwierig. Mhm.
Ja, ein weiteres Problem ist, dass du, wenn du nicht rausgehst, einfach gar nicht merkst, dass andere ähnliche Herausforderungen haben. Oder dass andere vielleicht sogar schon eine Lösung dafür haben, für das Problem, was du als schwer lösbar siehst. Oder eben, was ich eingangs auch sagte, dass du dann erst erkennst, wie cool ihr das bei euch schon läuft. Ne? Das ist ja ganz häufig so, dass man so in der Kaffeeküche steht und alle jammern rum, also inzwischen halt eher virtuell oder hybrid, alles, wie schlecht ist das bei uns alles und früher war alles besser und so das übliche Geseiere. Und wir haben ja ein bisschen die Chance, auch mal in unterschiedliche Kontexte und Unternehmen reinzugucken. Und manchmal denke ich so, ey, was klagt ihr? Ja, ist nicht alles rosig hier, ne? Aber ihr habt ein super cooles Produkt, meinetwegen. Ihr habt eine Dynamik, ihr habt, ne, könnt wachsen, etc. Seid doch mal zufrieden damit. Ja, das erzeugt auch ein paar Schmerzen, keine Frage, aber guckt euch doch mal oben, wie es anderen geht. So. Und dieser Vergleich, also jetzt nicht um, ist immer besser oder schlechter, darum geht's mir nicht, sondern so eine gewisse innere Zufriedenheit dabei auch zu finden. Mit dem, was man hat und damit auch eine positive Energie aus dem rauszuziehen, was der eigene Kontext einem bietet, das, ja, das nimmt man sich eben auch, wenn man nicht rausgeht und sich nicht andere Dinge anguckt.
Also klarer Appell an euch, geht raus, unterhaltet euch mit anderen POs. Welche Empfehlungen haben wir? Wo wollen wir anfangen?
Also erstmal gibt es eine ganze Reihe von kostenfreien Möglichkeiten, solche Impulse zu bekommen. Nicht immer braucht man dafür Weiterbildungsbudget oder so. Also, seien es, wie gesagt, irgendwelche Meetups, sei es aus der Scrum-Community, sowas wie Scrum-Tische. Da gibt es auf scrumdach.org auch ein Verzeichnis, wo in welcher Region, in der Dachregion es welches Scrum-Meeting gibt als Beispiel. Dann natürlich jegliche Remote-Veranstaltungen wie kostenfreie Webinare, unsere Live-Events, circa einmal im Monat, Infos auf unserer Webseite, aber auch Sachen, die vielleicht nicht in deinem eigenen Spezialbereich liegen. Also ich gehe unwahrscheinlich gerne zu UX-Meetups, aktuell auch zu KI-Veranstaltungen. Ich habe gestern beispielsweise ein super cooles Meetup mitgemacht. Das ist so aus dem Visualisierungsumfeld. Und da war eine Expertin aus UK, die die Visualisierung von Miroboards zu ihrer Profession gemacht hat und wunderbare, ja wirklich visuelle Welten in Miro kreiert hat. Super inspirierend, um einfach mal auch da Dinge anders zu machen, wenn ich denn mit digitalen Boards arbeite.
Wo findest du Hinweise auf solche Webinare oder Veranstaltungen?
Wiederum in Netzwerken und durch Empfehlungen auf LinkedIn, was wir eben schon hatten, bei meetup.com. Ich mag die Plattform nicht so gerne von ihrer Mechanik her so, aber wenn man sich da bei den entsprechenden Gruppen anmeldet, kriegt man dann eben auch die Hinweise auf diese nächsten Events. Und da ist nicht alles Gold, was da glänzt, aber ich finde es meistens sehr, sehr gut und wertvoll. Und das sind ja gerade, wenn du remote teilnimmst, kannst du ja immer noch wieder rausgehen, wenn du feststellst, es bringt nichts. Oder es gibt eine Videoaufzeichnung. Gut, die guckt man sich in der Regel eh nicht an, wenn man da keine Zeit für hat. Von daher zwinge ich mich lieber immer in das Event live reinzugehen oder das Webinar dem live zu verfolgen, weil wenn ich hinterher die Aufnahme bekomme, gucke ich mir eh seltenst an.
Ja. Jetzt waren das eine ganze Menge Remote-Veranstaltungen. Da ist die Hemmschwelle rauszugehen sicherlich sehr gering. Ne? Also ich muss nur aus dem einen Call in den anderen Call.
Aber auch die Interaktionsmöglichkeit ist sehr gering. Ne?
Definitiv. Also lass uns den nächsten Schritt machen, wo man noch hingucken könnte, was man noch anders machen könnte, wo man mal aktiv werden kann, rausgehen kann. Es gibt auch die Meetups, die vor Ort stattfinden, ne? Und auch regional. Ich weiß, dass du beim Product Tank Cologne ja auch aktiv mit bist, die dann nochmal eine ganz andere Form von Interaktion und Austausch zulassen.
Ja, Product Tank, merkwürdiger Name, aber so heißt es nun mal, sind die lokalen Meetups weltweit. Ich glaube, über 280 Gruppen gibt es da weltweit aus der Mind the Product Bewegung, also eine sehr stark aus der Product Community. Ja, gesteuerte Sache. Das ist eine überschaubare Anzahl, die es da in Deutschland gibt. Die größten gibt es in Hamburg, Berlin und ja, Köln. Wir haben es wiederbelebt seit jetzt anderthalb Jahren und ziemlich erfolgreich. Wir wachsen wie Hulle. Aber auch hier sonst in der Region Düsseldorf, Bonn hat gerade vor ein paar Monaten begonnen. Heilbronn ist, glaube ich, sehr aktiv. Was gibt's da noch? Stuttgart, München, Karlsruhe, Frankfurt. Mal mehr, mal weniger aktiv. Findet man alle auch wiederum auf meetup.com. Oder sowas. Das habe ich letzte Woche mitgemacht. Ich war in Frankfurt für einen Kundentermin und abends fand der Product Walk von Steffen Oehmel statt. Herzlichen Gruß an Steffen an der Stelle. Product Walk, das heißt entlang des Mains spazieren zu gehen und damit mit anderen Produktmenschen sich auszutauschen. Total spannend. Kleine, relativ intime Gruppe. Gut, zusätzlich noch super cooles sommerliches Wetter am Main entlang mit einem Getränk. Mega cool. Aber das gibt so viel Inspiration und neue Verknüpfungen. Und ja, das war dann vielleicht mal 2-3 Stunden zeitlicher Invest. Ob ich dafür von Köln nach Frankfurt gefahren wäre, weiß ich nicht. Kann ich mir schon vorstellen. Aber das machst du nicht so als ersten Schritt. Das ist auch klar. Aber guckt, was bei euch so gibt und probiert es einfach mal aus.
Ja. Dann gäbe es die Option, tatsächlich auf eine Konferenz zu gehen und auf eine Produktkonferenz zu gehen. Und wir haben die ein oder andere ja gerade eben schon so kurz angerissen. Was hättest du für Empfehlungen?
Ja, mein absoluter Favorite ist mittlerweile wirklich die Product at Heart. Die frühere meinte Product Engage in Hamburg von Petra Wille und Arne Kittler. Herzlichen Gruß an Petra und Arne. Hervorragend, was sie da machen. Tatsächlich mag ich den Scrum Day, den haben wir jetzt bald in diesen Tagen wieder vor der Brust in Filderstadt auch sehr. Ich mag die ja, die Crafting Products, die jetzt zum ersten Mal stattgefunden hat, Ende April, war echt richtig, richtig gut. Ja, auch das, wo wir so aktiv mit beteiligt waren, Product Owner Days im März hier in Köln, waren super hervorragend, finde ich, wie das gelaufen ist. Und, kleiner Spoiler, werden auch fürs nächste Jahr geplant. Ich glaube, 2., 3. April, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Die Workshops am 1. April 2025, könnt ihr euch schon mal notieren. Dann, ja, Working Products, bist du regelmäßiger oder wolltest du letzte Woche hin, hat da nicht geklappt? Jetzt kannst du darüber vielleicht mal erzählen. Das ist aber auch was, was wir sehr stark featuren und unterstützen. Ne?
Genau, also wir versuchen ja generell auch die ein oder andere Produktkonferenz zu unterstützen, zumindest mit unserer Reichweite darüber ein bisschen zu schreiben und auf die aufmerksam zu machen. Ja, Working Products ist eher, glaube ich, so ein bisschen familiärer ausgerichtet. Ne? Also ich glaube, das ist sehr gut, um zu netzwerken, wobei das Line-Up dieses Jahr auch von den Speakern, auch da war, glaube ich, nach dem, was ich gesehen habe, Petra Wille oder auch die Silke Karnes, so, die wir so kennen, auch sehr, sehr interessant ist, ist auf jeden Fall immer total gut in Hamburg gelegen und ganz, ganz entspannt. Ich mag ja auch, und da unterscheidet, also das ist jetzt als Remote-Veranstaltung, aber von unseren Kollegen von Mayflower mochte ich auch immer tatsächlich vor Ort die Veranstaltung von dem Product Owner Camp, was bei der DB Sistel war es, glaube ich, ne, in Frankfurt stattgefunden hat. Ich hoffe, dass die Veranstaltung in Zukunft dann auch wieder vor Ort irgendwo stattfindet, weil das wäre so eine Sache, die ich schwierig finde, mal unabhängig jetzt von dem, was Mayflower da macht und was sie da ausrichten und welchen großen Anteil sie auch dafür haben, dass so die Produktcommunity so im deutschsprachigen Raum auch tatsächlich zusammengewachsen ist oder überhaupt wahrnehmbar ist. Aber so 2 Tage, 1,5 Tage in einer Online-Konferenz, das ist was, was ich so jetzt nach Corona-Zeit ich so ganz persönlich irgendwie schwierig finde und auch schwer aushalten kann. Aber da ist halt jeder anders, ne? Also das muss jeder gucken, wie es für ihn halt tatsächlich am besten passt.
Ich will vielleicht noch 2 Sachen ergänzen. Die Just Product, die letztes Jahr in München stattfand, habe ich letztes Jahr nur remote verfolgt. Die kann man auch, glaube ich, remote kostenfrei oder für ganz kleines Geld mitnehmen. Sehr, ja, cooles Setup, was da Sebastian Borgrewe und Co. so auf die Bühne stellen. Also für den süddeutschen Raum, glaube ich, schon sehr prägend. Ich werde mir dieses Jahr auch vor Ort in Lissabon die Productized im Oktober antun. Da war ich letztes Jahr nur remote dabei. Ich glaube, remote kann man da auch super günstig dran teilnehmen. Sehr gute Talks. Ich glaube, Melissa Perry war es letztes Jahr da. Das will ich mir vor Ort diesmal angucken. Aber gut, das ist natürlich mehr Aufwand, da nach Lissabon zu kommen und so weiter. Aber viele dieser Veranstaltungen bieten eben auch inzwischen eine Remote-Teilnahme. Und um einen inhaltlichen Impuls zu bekommen, hilft das. Wie gesagt, bei diesen Remote-Sachen ist das Netzwerken nicht so ausgebaut. Übrigens ein Grund, weshalb wir, kleiner Rückgriff nochmal auf unsere Live-Events, weshalb wir bei den Live-Events so viel Wert auf die Kleingruppenarbeit und auf das Vernetzen und Kennenlernen legen, was halt so in 2 Stunden möglich ist. Aber das ist eben nicht nur eine One-to-Many-Geschichte, sondern auch miteinander den Austausch versuchen wir da zu stärken. Und das ist ja das, was als Feedback auch immer wieder kommt, wie wertgeschätzt das wird.
Ja, ist lustig, dass du gesagt hast, naja, Melissa Perry in Lissabon, ne, kannst du dir auch im September in Hamburg auf der Product at Heart angucken. Dann kannst du Melissa doppelt erleben. Ist auch ganz spannend.
Melissa war ja letztes Jahr in Lissabon.
Ah, okay, siehst du, habe ich schon wieder nicht richtig zugehört. So, wir waren eben auch noch, ne, also was kann man noch tun oder wo könnte man noch mal gucken, ob man selber ein bisschen mehr nach draußen geht. Man könnte zum Beispiel auf LinkedIn interessanten Menschen folgen, ne? Und ihr werdet sofort, wenn ihr dem einen oder der anderen irgendwie folgt, natürlich auch Beiträge von anderen sehen, weil die dann wieder kommentiert werden. Petra Wille, weil wir eben an Product at Heart waren, natürlich auch im Ahne, ne? Kann man, glaube ich, ganz gut folgen. Da gibt es auch sehr schöne Beiträge, zumindest von Petra, über die eigene Entwicklung in so einer Produktrolle, die ich immer ganz spannend finde. Hat sie ja auch ein Buch drüber geschrieben. Ihr müsst da einfach mal gucken, was am besten zu euch passt.
Lass mal gerade noch mal, lass mal auf Arne noch mal eingehen. Ne? Arne Kittler war ja so ein bisschen, fand ich, immer unterm Radar zuletzt. Ja, er ist Mitorganisator dieser großen Konferenz, aber er war ja immer in Festanstellung. Wenn ich das jetzt in den letzten Tagen richtig verfolgt habe, wird es dann Wechsel geben. Und Arne wird auch, wenn ich das richtig verstanden habe, freiberuflich unterwegs sein oder selbstständig als Coach. Und dementsprechend glaube ich, dass von ihm auch mehr noch auf LinkedIn kommen wird. Er hat eine ganz hervorragende abschließende Keynote da auf der Crafting Products gehalten zum Thema Klarheit. Super wertvoll. Ich denke, das kommt auch bald als Recording. Ja, möchte nochmal unterstreichen, Arne da auch zu folgen.
Hast du irgendjemanden, dem du gerne folgst? Also bei mir ist es zum Beispiel auch John Cutler, ne? Also immer wenn dort was kommt, jetzt mal unabhängig davon, ob man seinen Newsletter abonniert hat oder so, aber da freue ich mich immer und gucke auch, dass ich das in Ruhe lese und nicht so schnell irgendwie zwischen 3-4 anderen Sachen, die ich so mache.
Ja, Cutler ist super, war ja früher nur auf Twitter unterwegs, jetzt komplett auf LinkedIn. Unsere Kooperationspartnerin und Freundin Bishra Josh-Kunach teilt wunderbaren inhaltlichen Content und gibt auch einige Webinare und Austauschformate. Markus Andrezak taucht langsam wieder auch in den sozialen Medien auf, der war auch einige Zeit abgetaucht. Aber wenn er was schreibt, wie jetzt auch wieder in den letzten Wochen, super wertvoll, auf jeden Fall folgen. Ja, Heiko Stapf hatte ich schon genannt, für sehr viele Produktthemen, auch Sohrab Salimi, auch viele wertvolle Produkt- und Strategiebeiträge, ja.
Ja. Gibt es denn eigentlich noch, weil wir jetzt auf LinkedIn waren und dort Informationen geteilt werden, gibt es überhaupt noch Slack-Gruppen, denen man folgen muss, sollte?
Ja, ich muss mich selber immer wieder zwingen, Slack immer mal zwischendurch rein zu gucken. Ich bin in einer sehr aktiven Gruppe drin von diesen Product Coaches. Es startete eben mit den europäischen Product Coaches. Wir waren ja vor gut 2 Jahren da bei Marty Kagan in dieser ersten Kohorte. Circa 50 Leute. Daraus hat sich eine Slack-Gruppe gegründet und wir haben ja auch monatlich unsere Ask Me Anything mit Marty Kagan persönlich. Und dazu sind dann eben die weltweiten Coaches von den weiteren Veranstaltungen in New York, in Brasilien und jetzt bald in Lagos noch dazugekommen. Also es ist gar nicht so riesig. Das sind 250, 220 Leute, aber wirklich weltweit super spannend. Auch jetzt nicht Closed Shop oder so. Also kann man mich gerne anschreiben. Und dann kann ich den Link da mal verteilen oder gucken, ob es passt. Das ist jetzt schon Product Hard Stuff, würde ich sagen. Also hartes Zeug, jetzt nicht PO. Weitere Slack-Communities. Früher war die Slack-Community von dem Podcast Scrum, mein Scrum ist kaputt, recht aktiv, aber gerade der Product-Owner-Bereich war immer super Flaute. Das war auch so ein Zeichen, dass da irgendwie wenig Zeit rein investiert würde. Also meine Grundthese ist bezüglich Slack, die meisten POs haben dafür keine Zeit, in solchen asynchronen Boards noch viel Zeit zu verbringen. Also wenn überhaupt LinkedIn, aber mehr sehe ich da nicht.
Ja, oder sie müssen schon in-house relativ viel Zeit in Slack-Kanälen oder in Teams investieren und haben dann einfach auf das Medium vielleicht auch gar keine Lust mehr. Ich habe noch eine Sache, die ich reinwerfen würde, ne, was du denn so tun könntest. Es gibt da draußen auch tatsächlich eine ganze Menge Coaching-Angebote, ne? Also auch findet man manchmal auf LinkedIn, dass ein Kollege sowas anbietet, auf Veranstaltungen, keine Ahnung, wenn ihr mal auf einem Scrum-Gathering oder auf einer anderen Konferenz seid, gibt es da auch häufig sowas wie eine Coaching-Klinik, also dass erfahrene Kollegen sich anbieten, dass man einfach mal 20 Minuten über eine individuelle Herausforderung reden kann. Und ja, wir machen sowas auch, ne? Man kann uns auch als Product Owner Coach / Mentor buchen, mit uns sprechen. Da könnt ihr auch mal auf unsere Webseite nochmal gucken. Da findet ihr auch die ein oder andere Information. Manche Themen lassen sich nämlich auch relativ schnell klären, ne? Da braucht es auch gar nicht langjährige Zusammenarbeiten, um dann einen Schritt vorwärts zu kommen.
Ja, wenn man kontinuierliche Zusammenarbeit oder kontinuierliches Coaching oder Mentoring will, kann man, wie du gerade sagtest, entweder jemanden wie uns oder so buchen und an seiner Seite haben, aber eben auch das in der eigenen Firma finden. Also mein Tipp, geht in die eigene Firma und sucht euch einen Mentor oder eine Mentorin. nicht aus dem eigenen funktionalen Kontext vielleicht, sondern ne, so jemand, mit dem man was spielen kann. Und wenn das nicht passt, weil ihr A, vielleicht noch zu neu in der Firma seid oder wenn ihr innerhalb der Firma solche Diskussionen dann nicht so offen teilen wollt, überlegt doch mal, welche ehemaligen Kolleginnen und Kollegen ihr aus vielleicht vorangegangenen Firmen habt, die euch auch ganz gut dann noch kennen und denen ihr zutraut, euch so eine Art Spiegel zu sein. Und da, meine persönliche Empfehlung ist immer mal so alle 2 Wochen mal eine Stunde, vielleicht auch zur Not alle 3, 4 Wochen, aber besser mal kurz und knackig, regelmäßig, muss nicht wöchentlich sein, so einen Mentoring-Call zu haben. Und die allermeisten, die ich kenne, egal ob sie es beruflich sonst machen oder nicht, wenn du sie fragst, sag mal, möchtest du mein Mentor sein? Also die meisten fühlen sich gebauchpinselt, Punkt 1. Und Punkt 2, machen es gerne. Und ja, probiert es einfach mal aus. Ich meine, abbrechen kann man es ja immer noch. Aber sucht euch aktiv jemanden, mit dem ihr was spiegelt. Weil das ist, glaube ich, das Hauptproblem, so in der Product-Owner-Rolle. Bist du häufig so Einzelkämpfer, willst bestimmte Sachen nicht so ganz offen mit deinem Team diskutieren, willst da nicht so die Hose runterlassen und sagen, boah, damit habe ich Probleme oder so, ne? Sondern brauchst irgendeine Art externe, teamexterne Instanz. Ja. Hm.
Jetzt lass uns am Ende noch auf Podcasts gucken. Ne? Also wir machen hier gerade einen Podcast und auch wir versuchen ja Impulse zu geben, wo man vielleicht die eine oder andere Anregung noch bekommen kann. Ich kriege aber häufiger die Frage gestellt, was hört ihr denn noch so? Ne? Und ich kann ja mal ein bisschen teilen, was so in meiner Playlist erscheint. Also was ich sehr gerne höre, ist tatsächlich der Podcast von Nacho Bassino, 100 Product Strategies. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich natürlich auch auf dem Produktstrategie-Thema im Moment noch viel nachdenke und dort relativ viele Anregungen bekomme. Ich mag auch einen Podcast von Gay Raz, How I Built This. Das ist gar nicht so sehr ein Produktpodcast, sondern das sind eher Gründer, die so ein bisschen erzählen, wie sie von der ersten Idee angefangen haben, dann ein gewisses Geschäftsmodell oder ein gewisses Geschäft zu entwickeln. Finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Aber es gibt da draußen sehr, sehr viele unterschiedliche Podcasts. Melissa Perry hatten wir eben, ne? Also auch als Speakerin. Die hat einen Podcast Product Thinking. Die macht dann auch manchmal so Ask Me Anything Sessions, wo sie Fragen beantwortet und so. Inwieweit das hilfreich ist, ne? To be discussed, aber zumindest auch mit spannenden Gästen. Ich höre halt auch gerne in einer ruhigen Minute, wenn halt nicht gerade ein Webinar ist, wenn ich gerade mal Zeit habe, dann kann ich mir dafür Zeit nehmen, auch einfach eine Podcast-Folge von Kollegen. 2, 3 habe ich ja gerade reingeworfen. Hast du auch noch welche, die du ab und zu hörst?
Ich höre immer mal wieder gerne Lennys Podcast, so heißt er auch. Lenny Raschitzky oder so, ich kann mir den Nachnamen nie merken. Übel großer Podcast, also irgendwas mit ich weiß nicht, ich glaube, der Newsletter hat 500.000 Subscriber oder so. Also da stellt sich dann halt, habe ich letztens noch wieder gehört, stellt sich Marty Kagan hin und sagt, ich bin ein riesengroßer Fan von diesem Podcast. Das ist der einzige, den ich höre oder so ein Scheiß. Ne? Also Lennys Podcast, der hat dadurch halt wirklich richtig die Großen auch drin. Talking Roadmaps finde ich noch einen ganz wertvollen von Phil Hornby. Also auch einen Kollegen, den ich aus der Product Coaches Ecke ja kenne, aus Sheffield, den wir jetzt hier im Product Tank im Herbst auch in Köln hatten. Was höre ich noch? Nee, ich höre sonst eher Podcasts über Podcasts machen und so. Aber man muss ja immer sagen, nicht jeder hört Podcasts, ne? Also genau. Ich glaube, so allgemein heißt es maximal 50% oder circa 50% hören überhaupt nur Podcasts. Also das ist nicht ein Medium für jeden, ist ja auch klar. Aber wir haben jetzt nur englischsprachige Podcasts genannt. Und zwar ist das ja auch der Grund gewesen, weshalb wir vor jetzt 4,5 Jahren schon diesen Podcast hier überhaupt ins Leben gerufen haben, weil wir damals gesagt haben, ja, es gibt viel englischsprachigen, guten englischsprachigen Content auf Podcast-Ebene, aber nichts im deutschsprachigen Bereich. Ganz früher gab es mal einen, der ist aber dann leider schnell eingeschlafen, vom Tobi Bayer. So, und ja, das vielleicht haben wir deshalb diese Nische im deutschsprachigen Bereich besetzt und so richtig viel, also ich hoffe gerne und freue mich, wenn da andere Sachen auch erwachsen und noch dazukommen, aber so richtig viel deutschsprachig gibt es momentan auch noch nicht, was eine Relevanz bekommen hat.
Jetzt haben wir eine ganze Reihe Anregungen gegeben, was du tun kannst, damit du mal nach draußen kommst, damit du dir Hilfe holst. Und Podcast machten hier Sinn, weil ihr hört ja gerade einen Podcast, also seid ja podcast-affin, dass wir auch unsere Podcast-Empfehlungen geben. Überlegt doch mal, ob es eine Sache gibt, die ihr so in den nächsten 1, 2, 3 Wochen euch mal vornehmt. War ja eine ganze Menge dabei. Und wenn ihr das dann tut, dann freuen wir uns. Und das kann auch unser Live-Event sein.
Ich hätte noch einen Tipp. Ich will noch einen.
Ja, ist ja immer so am Ende. Komm, hau raus.
Also, erstens, nehmt euch ein Ding vor, was ihr noch vor der Sommerpause macht. Zweitens, wenn ihr nicht wisst, wohin, fragt mal Kollegen, wo die denn so hingehen. Jetzt mal bei physischen Sachen, ne? So richtig get out of the building. Und drittens, wenn, also auf der einen Seite ist es gut, vielleicht mal mit so Kollegen mitzugehen. Auf der anderen Seite würde ich gerade auch mal ohne Kollegen dann wegziehen und losgehen. Oder wenn ihr da mit mehreren seid, ganz wichtiger Tipp, stellt euch bitte nicht immer nur zu zweit, zu dritt im eigenen Kollegenkreis auf, bei solchen Konferenzen oder Meetups, sondern seid mutig, setzt euch mal bewusst beim Mittagessen oder stellt euch beim Bierchen mal zu Leuten, die ihr nicht kennt. Fragt ganz, hier ist noch frei, kann ich mal und so. So kommt man in Kontakt. Ich sehe es so häufig, dass Leute dann zwar rausgehen, aber dann wieder in ihrer eigenen Firmenbubble verbleiben. So wird das nichts. Also, geht raus, geht alleine raus oder wenn ihr zu zweit rausgeht, verteilt euch und geht in unterschiedliche Sessions, wenn ihr bei so einem Barcamp oder Open Space seid. Das wäre ganz klar mein Tipp. Seid neugierig.
Danke dir, Tim.
Danke dir.
Für weitere Informationen rund um Veröffentlichungen und Events der Produktwerker folgt uns auf Twitter oder besucht unsere Website unter produktwerker.de.